1. Mose 27. Wir sind ja bei dem Jakob. Ich bin heute ganz durcheinander gekommen, wie mir einer sagte, bei den Spaniern wird das Jakobsjahr gefeiert, aber das ist Jakobusjahr, habe ich dann gehört. Das Jakobsjahr. Also wir sind beim Jakob, nicht beim Jakobus. Jakob. Merken Sie sich, dass das Alte Testament unerschöpflich ist. Viel lesen im Alten Testament. Viel praktische Lebenshilfe. Und Esau war Jakob Gram, nachdem er ihn übertölpelt hatte mit dem Segen, um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte. Und er sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss, dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Der Esau hat doch noch Moralmaßstäbe, nicht? Der Vater darf es nicht miterleben. Toll, was in so Kulturen noch lebt. Es hat jeder Mensch seine Ehre. Nicht? Machen Sie mir den Esau nicht schlecht. Der Esau wird sagen, ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich mache das doch nicht, wenn mein Vater nur lebt. Sie müssen zur Moral immer bloß Ihre Punkte so setzen, dass Sie sagen, ich bin gut. Verstehen Sie? Hochinteressant. Da wurden Rebekka angesagt, diese Worte ihres ältesten Sohnes Esau. Und sie schickte hin und ließ Jakob, ihren jüngeren Sohn, rufen und sprach zu ihm, siehe, dein Bruder Esau droht dir, dass er dich umbringen will. Nun höre auf mich, mein Sohn, mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib eine Weile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt. Und bis sein Zorn wieder dich sich von dir wendet und er vergisst, was du ihm getan hast. Und das war dumm, das vergisst man nie. Heute Mittag haben wir alten Bibelstunde gehabt, ganz herrlich gewesen. Dass man irgendwie draufkomme und irgendwie hat irgendjemand von Datsen erzählt. Ich habe die Alte nicht mehr stoppen können. Was die Datsen kriegt haben in der Jugend. Der eine hat erzählt, wie wenn es taufrisch gerade passiert wäre. Und alle waren unschuldig. Alle haben nichts getan gehabt. Hochinteressant. Das Böse vergisst man nie. Was einem irgendwie, das wisst ihr auch in ihrem Leben, das sind die Wunden. Und da kann man ganz bitter sein. Deswegen die Idee, dass das so verraucht, das ist immer ein Trugschluss. Dann will ich schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euer beider beraubt werden auf einen Tag? Und Rebekka sprach zu Isaak, mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben? Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn, gebot ihm und sprach zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest ein Haufe von Völkern. Und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob, dass er nach Mesopotamien zog, zu Laban, den Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter. Nun sah Esau, dass Isaak Jakob gesegnet und nach Mesopotamien entlassen hatte, um sich dort eine Frau zu nehmen. Er hatte ihn nämlich gesegnet und ihm geboten, du sollst dir keine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans. Auch sah Esau, dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog und dass Isaak sein Vater die Töchter Kanaans nicht gerne sah. Da ging er hin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zur Frau. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder hinbringen oder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein, und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich den Zehnten geben. Also zuerst wollen wir einmal stehen bleiben bei dem Gram des Esau. Nun wissen Sie, das kommt ja über einen. Es gibt immer wieder Zeiten, wo auch wir in unserem Glaubensleben dem Gefühl zu viel zutrauen. Sie müssen immer wieder wissen, das, was in unserem Innern ist, ist ja eine Gottesgabe, dass wir fühlen können, dass wir Emotionen haben. Das wäre schlimm, wenn da bei uns nicht was zum Klingen kommen würde. Aber normalerweise ist unsere ganze Innenwelt, auch diese Emotion, die ja zum Seelischen gehört und auch zum Fleischlichen, das ist noch nichts vom Geist Gottes bewegtes, ist normalerweise sehr leicht erregbar. Und das wissen wir durch Zorn, durch Leidenschaften, durch erregende Bilder, die uns fesseln. Viel von der sündlichen Verführung setzt ja auch hier in unserer Innenwelt an. Und es ist auch hier interessant, wie schnell das bei diesem Esau geht. Dieser schnelle Mann, der so rasch reagiert, lässt sich in seinem Gefühlsleben gleich anstecken. Es wundert uns ja nicht, nachdem er so viel erlebt hat. Und er ist ihm Gram. Was ist denn das? Das ist Trauer, aber dieses ist keine echte Trauer. Denn eine Trauer, wir hatten das letzte Mal, meine ich, schon gesprochen, eine Trauer, die zur Buße führt. Es wäre ja bei Esau dran gewesen. Er hat sie nicht gesucht. Selbst die Tränen waren nicht echt, sondern es waren Tränen der Bitterkeit und des Zorns. Es gibt auch viel in unserem Gefühlsleben, was nur Selbstmitleid ist. Sage ich zu mir alles. Wir sind da so oft gerührt, und das ist alles nur unsere eigene Gefühligkeit. Und eine Traurigkeit, die wirklich vor Gott uns zu einer Umkehr treibt, die ist gut. Aber alle andere Traurigkeit ist sehr wehleidig, und da kommt dann oft der Hass und die Bitterkeit. Wenn Sie das jetzt im Fernsehen sehen, wie das überhaupt in Jugoslawien je werden soll, könnte ja auch die Umwälzung doch von Europa wieder sein, in ganz andere Richtungen, was da von sich geht. Man weiß noch gar nicht, was da auch im Ostblock noch läuft. Aus diesen verletzten Gefühlen, aus diesen Wunden, was da wieder an neuen Wunden kommt. Wenn jetzt wieder Wunden aufbrechen von vor 50 Jahren, und wenn die Wunden wieder weitergehen, das ist die alte Unruhe durch die Weltgeschichte hindurch. Und da werden Rechnungen beglichen. Wir müssen aufpassen, wie wir unser Gefühlsleben dem Herrn heiligen. Dass der Geist Gottes unser Gefühl reinigt und erneuert, dass es ihm dienen kann. Wir müssen aufpassen, dass das Seelische nicht von vornherein schon und das Gefühlige von uns immer meint, das sei Gottes Werk. Sondern wir müssen immer wieder unterscheiden, das sehen wir etwa auch bei so vielen Musikkonzerten unserer jungen Leute, die so leichter ansprechbar sind, die auch bei ganz gefühligen Dingen, die schon im Fernsehen laufen, ganz tief aufgewühlt werden. Aber es führt nicht zu einer wirklichen geistlichen Veränderung. Da müssen wir gucken, das Geistliche, das packt dann die Wahrheit und bringt die Dinge ans Licht. Und das ist wichtig, dass wir nicht in diesen falschen Gefühlen drin bleiben. Denn zu all dem Übel, das Esau in sein eigenes Leben schuldhaft hineingebracht hat, kommt das noch hinzu, dass er sich versündigt. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Auch wenn er ihn gar nicht umbringt. Und die Bibel reißt uns die Maske vom Gesicht, dass uns das nicht erlaubt ist. Wir haben ja manchmal Gefühle und ich kann auch mich so leidenschaftlich erregen. Da müssen wir wissen, dass das vor Gott nicht erlaubt ist. Auch in geistlichen Dingen ist doch unheiliger Eifer nie zu was gut. Der Fanatismus ist nicht gut. Manche sagen, aber es ist doch eine gute Sache. Das ist nicht gut. Gott will nicht mit falschen Mitteln verehrt sein. Und das wollen wir auch immer noch festhalten, dass bei dem Jakob das nie beschönigt wird. Er hat mit falschen, unheiligen Mitteln versucht, etwas Heiliges zu erreichen. Und es ist wunderbar, dass Gott dennoch den Jakob gebraucht, aber die Sache wird verurteilt. Und die Sache ist nicht gut. Und die Sache sollen wir nie benutzen. Und aus diesem schlimmen Verfahren, es war gar nicht nötig, Gott wäre trotzdem zu seinem Ziel gekommen, aus diesem schlimmen Verfahren hat er viel Unheil sich eingebrockt. Und das wird in unserem Leben genauso sein, wo wir meinen, wir müssten Gott nachhelfen und wir müssten unpassende Mittel verwenden, um Gott zu helfen. Das braucht er nicht und das sollen wir nicht machen. Und jetzt wollen wir wieder dran denken, die ganze Jakobsgeschichte zeigt uns, dass nicht die Qualität des Jakob der Grund war, warum ihn Gott erwählt hat. Das meinen wir immer. Wenn wir Gott dienen, wenn wir zum Glauben kommen, überlegen wir uns, also gute Leute wie mir, wir können uns dafür Gott zur Verfügung stellen. Wenn Gott uns erwählt, dann rechnet er nicht mit unserer Güte. Auch nicht, wenn wir sagen, ach, ich kann ganz gut Artikel schreiben oder ich kann ganz nett auftreten, ich bin so ein flotter Kerl. All das nicht. Er sucht das Herz. Das wissen wir beim David. Gott sucht bei uns das Herz, in dem er wirken kann. Und das ist für seine Erwählung das Entscheidende. Und jetzt wird so viel bei den Erwählungen Gottes unmöglich. Wir haben ja etwa bei unseren christlichen Fachkräften immer wieder mit vielen gläubigen Leuten zu tun, die sich bewerben. Und da ist man immer wieder in der Versuchung, dass man alle die Fähigkeiten abhakt. Die sind vielleicht auch wichtig, natürlich, dass man sagt, man kann ja nicht einen, der gar nichts kann, an die falsche Stelle setzen. Aber die entscheidende Voraussetzung der Berufung ist, dass ein Mensch die Demut hat und weiß, Gottes Gnade ist es, die in mir wirkt und die Raum hat. Und jetzt nehmen Sie es in Ihre Schwierigkeiten hinein. Sie stehen heute Abend vielleicht auch an Punkten, wo bei Ihnen manches zusammengebrochen ist, wo Sie enttäuscht sind, wo Sie an anderen Stellen nicht mehr weiterkommen. Gott wartet darauf, bis er bei uns Raum bekommt. Und selbst so ein großer Missionar wie der Paulus sagt, das Entscheidende ist meine Schwäche. Da kommt Gottes Kraft richtig zum Zug. Und dann sind unsere Pannen, unsere Niederlagen eben nicht bloß schlimme Missgeschicke, sondern Augenblicke, wo Gott einmal wieder mit uns reden sagt, du, ich bin in deinem Leben, der Herr. Da wollen wir heute Abend noch drauf kommen und das erkennen. Also die Qualität des Jakobs, die ist dann gar nicht so wichtig. Gott arbeitet mit sündigen Menschen. Wir wissen es doch aus den Berufungen Jesu, bei seinem Jüngerkreis, dass das ganz entscheidend ist. Und in diesen Jakobsgeschichten sehen wir auch, übrigens wie im Neuen Testament, dass nichts dran ist an der Herrlichkeit des Menschen. Er ist ein ganz elender Kerl. Manche Leute meinen, sagen, die Christen machen den Menschen so schlecht. So schlecht ist er gar nicht. Der Mensch hat auch positive Seiten. Jakob hat auch positive Seiten. Aber wir stehen Gott sehr im Weg mit unserer Art, auch mit unserem frommen Eifer. Und wir müssen mehr hören, mehr Gott Raum geben, mehr ihn wirken lassen, mehr auf ihn hören. Auch Sie sehen das jetzt so klar bei anderen frommen Leuten und sagen, da hat eine Familie alles kaputt gemacht, indem der Vater und die Mutter mit einem unheimlichen, energischen Druck gemeint hat, sie können die Kinder bekehren. Und das ist immer wieder schlimm, wie man das so machen will. Es geht nicht. Man muss klare Linien setzen, aber es ist Gottes Gnade, die alles tut und nicht unsere Güte. Ich weiß, manche ärgern, dass man es immer wieder so betont und sagt, du tust das immer wieder so, dass man den Menschen nicht sieht. Doch, man sieht am Jakob auch noch schöne Sachen. Aber die Bibel zeigt und sagt, dass der Jakob ist nicht um seiner menschlichen Qualitäten willen berufen, sondern Gott schafft trotz seiner Fehler und seiner Schuld mit solchen Leuten und erwählt sie. Und dass unser Leben etwas bedeuten kann, das ist eine Segensgabe. Das ist eine Segensgabe, die uns zuteil wird, ein Geschenk, eine Berufung. Heute hat mir einer gesagt, es sei bei vielen Christen ein Missverständnis, also immer wieder meinen, er hat das Wort zitiert, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und da meinen alle Leute, da sei irgendwo so ein ganzer Fahrplan schon fertig geschrieben Unter 4 Milliarden Menschen gibt es eine Frau, und die muss ich finden. Wenn ich die nicht finde, dann habe ich den Plan Gottes versäumt. Das ist immer unsinnig, wenn Sie das meinen. Nein, es ist auch, denn welcher Beruf ist das? Nicht? Und da ist nur ein Beruf möglich im Plan Gottes, ein Unsinn. Gott hat ihr Leben nicht so festgeschrieben, sondern Gott gibt ihnen Segen. Da gibt es viele Möglichkeiten der Entfaltung. Es ist bloß die Frage, wie sie am meisten den Chancen Gottes entgegenkommen, wie weit sie Gott Raum geben. Aber es gibt viele Möglichkeiten der Entfaltung. Sie dürfen auch nicht sagen, jetzt ist alles in meinem Leben falsch, weil ich vielleicht einen falschen Beruf ergriffen habe oder so. Ich kenne das aus der Seelsorge, wie da Leute immer fast depressiv dran rummachen und sagen, jetzt ist alles falsch. Das ist nicht wahr. Wir sehen, dass Gott auch nochmal weitermacht auf ganz falschen Wegen, die wir gegangen sind. Er führt noch einmal. Und ich darf Gott auf allen Wegen erleben und mit ihm trauen. Denken Sie bitte nicht, in meinem Leben ist die alte Schuld da. Das ist ja bei Jakob so schön, dass Gott sagt, nein. Und wenn es auch falsch war, jetzt machen wir weiter. Und er setzt einfach da ein und segnet. Und wo Gott ist, da ist sein Segen da. Und ich darf dann mit ihm gehen, wenn es Gehorsamswege sind. Also es gibt eine Vielfalt von Entscheidungen. Ich darf einfach die Berufung nehmen und sagen, heute will ich dir dienen. Heute mit meinen Gaben, mit meinem Leben, mit dem, was ich bin. Auch wenn ich gezeichnet bin von der Schuld. Das war auch bei Jakob schon. Gott macht einfach dort weiter und segnet. Das ist schön. Ich muss manches noch auslöffeln, das mag ja noch sein. Aber das ist so tragisch nicht, wenn der Herr mitgeht. Was mir noch wichtig ist, wenn wir einmal der Sünde Raum geben, und das ist ja, was die Bibel an dem Wort Sünde so schlimm findet. Das Wort Sünde wäre sonst gar nicht so ein schwieriges Wort. Das ist auch gar nicht irgendwie ein komisches Wort. Sondern an dem Wort Sünde liegt das drin, in dem Augenblick, wo ich von Gottes Wegen weggehe, gebe ich den widergöttlichen Mächten Raum. Und jetzt ist, wir hatten es neulich bei der Sündenfallgeschichte, die Frage, wie nennen wir die Mächte? Sie können Teufel dafür sagen, Sie können Dämonen sagen, Sie können Zerstörungsmächte sagen, es ist immer das Gleiche. Der Kram war die offene Tür, dass die Mordgedanken reinkamen. Und das ist immer so schlimm. Wir nehmen das oft nicht ernst, was auch die Bibel in der Sündenfallgeschichte zeigt, dass mit dem ersten Schritt, wo wir von Gott weggehen, plötzlich die Verderbensmächte eindringen. Es kommt uns fast unglaublich vor, dass dann die Kainsgeschichte sofort folgt. Und wenn Sie sagen, warum ist in meinem Leben so viel Zerstörung, so viel Wiedereinander, so viel Schweres, Sie müssen gucken, dass Sie am Ende dort wieder die Türe zumachen, wo die dunklen Mächte eindringen in unser Leben. Und ich verstehe es einfach nie, warum auch heute kommt wieder aus Amerika eine ganz neue Dämonenwelle. Und die sind immer bloß, die lokalisieren die Dämonen in ganz bestimmten Dingen, während auch jeder gläubige Mensch mit diesen Zerstörungsmächten sehr zu tun hat. Sie wissen, wie der Geist der Lüge uns beherrscht. Wie es einen unkeuschen Geist gibt, der uns beherrscht. Wie es eine Eifersucht gibt und Neid und Hass und Gier. Und wie man immer mehr davon beherrscht wird, wenn man nicht von Anfang an es vor Gott bringt und dort vor Gott als Schuld bekennt und niederlegt. Und das ist ja so befreiend, dass ich es an der Wurzel ausrotte. Wo liegt der Geiz? Das ist nicht irgendwo am Ende, sondern muss am Anfang besiegt sein, wo ich merke in meinem Leben, da ist meinem Denken was falsch. Da habe ich das Geld lieber, als dass ich Gott lieb habe. Und was ist die Ursache, dass in meinem Leben immer wieder die dunklen Fantasien kommen? Ich muss gucken, wo ist die Wurzel da? Oder was ist in meinem Leben falsch, dass das immer wieder so geht, dass die haben dann eine Macht an sich. Jesus, Matthäus 12, nach unserem Predigtext vom Sonntag mit dem Jonas sein, kommt das gleich, dass man immer wieder das so probiert, wie in einem Haus, in einer Wohnung, das wissen Sie hier, wenn da eine Wohnung, zieht eine Wiederfamilie aus und die Wohnung ist plötzlich leer, dann kommen die Hausbesetzer vorbei, die sagen, das ist eine leere Wohnung, da kommen gleich so 7 Gesellen, gell? Und da wohnen die drin, die kriegen sie nicht mehr raus, die Instandbesetzer, wenn die mal drin sind, da haben die Wohnung besetzt. Und genau das erzählt Jesus, so ist mit den dunklen Mächten, einen kann man rausschmeißen, aber der kommt nachher, wenn das Haus leer ist und setzt 7 wieder rein, wenn nicht eine Füllung passiert ist, dass Jesus von unserem Herzen Besitz ergreift. Deshalb ist es so schlimm, dass durch diesen Kram, durch diese Bitterkeit, durch diese Empfindsamkeit, die er nicht mit Gott heiligt, die anderen bösen Gedanken in sein Leben hineindringen. Paulus spricht von der Obrigkeit der Finsternis. Kolosser 1, Vers 13, dem Machtbereich. Das ist die Gewalt der dunklen Mächte. Jesus hat uns errettet aus dem Machtbereich, aus der Obrigkeit der Finsternis, ans Versetzen des Reichs seines lieben Sohnes. Und in dieser Finsternis sind all diese Mächte, und die können wir einsam nicht besiegen. Allein kriegen wir da gar nichts gegen die hin. Die sind stärker als wir. Es ist immer blöd, wenn man das nur bei den Suchtgefahren diskutiert. Oder dann, wenn irgendein Mensch leidet an schweren Trieben und so. Sonst überall spüren wir das in unserem Leben. Und ich muss es heiligen und vor Gott in ganz neu ausliefern, dass eine Reinigung geschehen kann. Dass der Jakob nun fliehen muss, ist die Folge seiner eigenen Schuld. Es gibt auch in unserem Leben viele Wege, die uns noch begleiten. Es gibt Vergebung der Schuld, aber manche Folgen, die man doch noch tragen muss, weil sie mit uns gehen und uns immer daran erinnern, dann ist wichtig, dass wir uns die Vergebung erst recht zusagen und sagen, der Herr hat vergeben, auch wenn ich an den Folgen meiner Sünde noch leiden muss. Ich habe schon vorher beim Verlesen gesagt, die Mutter Rebekka hat ihm hier einen schlechten Rat gegeben. Für uns heute im Neuen Testament heißt das anders. Nicht warte, bis der Zorn sich legt, sondern versöhne dich mit deinem Bruder. Das hat keinen Wert, wenn wir irgendwo meinen, es wächst Gras drüber. Es wächst nie Gras drüber. Ganz schlechteste Rat, den uns einer geben kann. Ganz schnell vor Gott bereinigen. Nie was anstehen lassen. Vor Gott bereinigen, es wächst kein Gras drüber. Es kommt das Alte wieder raus. Die Geschichte in der Bibel von dem Achan, der das in seinem Zelt vergraben hat. Und dann dachte er, jetzt weiß niemand. Und dann erst, nachdem die Schlacht so schrecklich ausging und dann gefragt wurde, dann plötzlich kommt es wieder hoch. Es berührt mich immer wieder ganz schwer in den Zeitungen, wenn plötzlich uralte Dinge nochmal rauskommen. In Kiel und sonst wo. Ich will jetzt nicht über Politik reden, aber es ist unheimlich. Die haben da alle gesagt, das ist da irgendwo wieder vorbei und so. Ich weiß auch nicht, was rauskommt. Ich bin ja auch kein Hellseher. Nur das, und jeder freut sich so genüsslich dran, da ist doch unsere Lebensgeschichte. Vor Gott müssen doch das Ding geistlich bewältigen. Und da sollten wir nichts liegen lassen und nicht meinen, die Zeit heilt. Sondern wo Schuld ist, es aussprechen und bekennen. Und dann ist auch tröstlich, dass das Böse den Segen Gottes nicht stoppen kann. Ist komisch. Der hat doch wirklich, der Jakob, schuftig gehandelt. Und es war gelogen. Und Gott segnet dennoch. So gewaltig, wie Gottes Geduld mit uns größer. Sonst gäbe es überhaupt keine Frucht in der Gemeinde. Sonst könnte kein Mensch für Gott wirken, wenn nicht das wahr ist. Dürfen Sie wissen. Mit unpassenden, unheiligen Leuten schafft Gott. Und der Jakob ist ein Vater der Glaubenden. Ist nicht irgendwo noch so einer, der am Rand mitläuft, sondern einer der Vater der Gläubigen. Unser Vorbild. Nicht im Böses tun, sondern dass Gott solche Leute segnet. Und darum nicht sagen, ja, ich kann nicht. Doch, gerade deshalb. Weil er einen Jakob gerufen hat und hat noch viel andere in seinen Dienst genommen, die brauchbar werden. Wir haben ja immer früher das Bild genommen vom Schachspiel. Gegen den Schachweltmeister. Der Schäfer ist so ein Schachspieler, gell? Der Schachweltmeister. Wenn der dran ist, gegen den kann da irgend so ein Schüler spielen, kann sich überlegen, sagen, ich habe einen ganz kniffligen Zug, hat er lächelt. Den setzt er doch nicht matt. Der hat immer ganz andere überlegene Weisen. So ist es doch mit der Art Gottes, dass Gott dennoch zu seinem Ziel kommt, auch wenn wir ihm alles vermasseln. Also wir machen doch Gott keine Ehre. Leider nicht. Sondern Gott zieht seine Sache durch, aber deshalb darf man fröhlich an die Arbeit gehen und das macht uns auch Mut. So, jetzt gehen wir weiter über diese ganze Geschichte hinweg, wie der Vater Isaac noch einmal seinen Sohn Jakob holt und gibt ihm den Segen mit. Wir sprachen letztes Mal ausführlich über die Frage der Verheiratung, warum ist das auch heute wichtig, wenn ein gläubiger Mensch heiratet? Warum geht das nicht gut? Warum kann man nicht Ungläubige in der Ehe bekehren? Ich will das nicht wiederholen, ich will nur sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, von dem ich keine Silbe zurücknehme. Das funktioniert gar nie, gar nie. Ich habe es letztes Mal ganz klar gesagt, in der Ehe kann man niemand bekehren. Geht nicht, überhaupt nicht. In der Ehe kann man auch niemand erziehen. Wer es probiert hat, hat seine blaue Wunde erlebt und weiß, wie es ausgeht. Noch nie hat Erziehung funktioniert. Manche haben es eine Zeit lang durchgehalten bis zum Tod mit Terror. Das ist das Einzige, was in der Ehe dann außer Liebe noch funktioniert. Nur Liebe oder Terror. Und Terror, das weiß man auch, wie das geht. Gibt es manche, die dann unterm Tisch sitzen und so. Aber Erziehung geht nicht und auch nicht Bekehrung. Das kann man nicht machen. Dass ohne Frauen ihre Männer bekehren können, ohne Worte, das ist bei den Frauen, wo sie selber erst nach der Verheiratung gläubig geworden sind und wo sie dann diese Verheißung haben, dass der Herr ihnen das schenkt. Und das ist auch etwas Wunderbares und das will ich all denen mitsagen. Da steht sehr viel beim Paulus drin, dass der andere mitgeheiligt wäre durch den Glauben der Ehefrau oder des Ehemannes, der eine ungläubige Frau hat. Das ist auch ganz wunderbar, diese Verheißungen der Bibel. Nun zieht also dieser Jakob in die Fremde und das Wunderbare ist, dass der Segen Gottes mit ihm geht. Das wollen wir jetzt einfach mal anschauen. Ich will also jetzt nicht über den Segen reden, sondern über die Himmelsleiter. Wüste ist wüst. Wüste ist wahnsinnig wüst. Gell, Frau Kohler? So in Mittelafrika, Sahara, da mal sieht, was die Wüste ist. Ach, das ist doch eine schreckliche Sache. Wenn man da so, und der Jakob war doch ein häuslicher Typ. Ich sage immer, er hat gern Hausschuhe angehabt. War so gern bei der Mama. Nicht Mutterschön. Er war einfach so heimatlich. Dem war so wohl daheim. Und jetzt wird er hinausgeschleudert. Das ist das, was Gott in seinem Erziehungsprozess mit uns macht. Die Wege Gottes sind schwer. Das sind Gottes Segenswege. Das muss man noch mal sehen in der ganzen Weise des Verzichtes. Gottes Segenswege. Für den Jakob war das bitter. Wie der sich noch mal rumdreht. Ach mein, wie heißt es da beim schönsten Wiesengrunde? Nun war das nicht gerade so, aber weil so im Gefühl drin ist, jetzt muss er weg und das für Jahre. Und das muss sein, weil Gott seine Leute in die Tiefe führen muss und muss sie loslösen, auch von dem eigenen, in der Kaderschmiede Gottes. Da bereitet Gott seinen Jakob zu. Wenn man schläft im Freien, Sie stellen sich das romantischer vor, aber das ist nicht schön. Ich habe Angst, dass ein Skorpion kommt und ich habe immer als Kind gerätselt und niemandem was erklären können, warum der auf dem Stein geschlafen hat. Manchmal hat man gemeint, dass er seine Wirbelsäule nicht aushängt, aber auf dem Stein zu schlafen, also ich hätte lieber im Sand geschlafen, auf der Erde, aber da merkt man schon, so macht man es ja manchmal, dass man all 3 Minuten versucht, sich anders hinzulegen und noch irgendeine bequeme Haltung rauszusuchen. Todmüde schläft er ein, also bequem war es ganz bestimmt nicht. Und dann hat er einen Traum. Gott kann auf ganz wunderbare Weise zu seinen Leuten reden. Und jetzt überrascht uns, dann hat der Jakob das nicht gewusst, dass Gott so nah ist. Nein, hat er nicht gewusst. Er hat auch Gottes Segen gesucht. Sie ahnen gar nicht, was es ist, wenn Gott so nahe ist mit seinem Segen bei ihnen. In ihrer Wohnung, an ihrem Krankenlager, wenn sie unterwegs sind auf der Reise, er ist da. Und er sieht das in einer überwältigenden Weise, wie wir das brauchen für unser Auge. Die Bibel spricht von Engeln, wir sollten es uns nicht vermiesen lassen. Jesus sprach von Engeln bei der Versuchungsgeschichte. In Gethsemane waren Engel so herrlich, dass es machtvolle, dienstbare Geister Gottes gibt. Und die ganze Welt um uns her ist erfüllt davon. Deshalb wollen wir nicht von Dämonen reden, sondern uns freuen, dass die Gegenwart Gottes viel stärker ist. Und dass Gott alles in allem erfüllen will, auch bei uns. Und es gibt keine Wüste mehr. Wenn Sie heute den Bericht in der Zeitung gelesen haben, wie es dort in Huambo aussieht, wir haben wieder keine Nachricht von unserer Margarete Roh, die immer noch da drin sitzt, in diesem, wo 12.000 Menschen umgekommen sind. Und dann wissen wir das von den Engeln Gottes. Und das müssen wir sagen. Und dass sie es wissen, wenn sie allein sind, wenn sie Angst haben, wenn sie in der Nacht sind. Das wünschen wir auch im Sterben, dass uns der Herr, macht mal der Bach so schön in einer Bachkantate, auf das Eliaswagen mit in den Himmel nimmt. Das sind nicht irgendwelche Märchenbilder, sondern das sind ganz starke Bilder, die für uns eine große Kraft entfalten. Ich brauche das nicht für mein Glaubensleben, aber ich freue mich an der Bibel, dass sie es immer wieder sagt. Wir dürfen es uns ganz einfach so vorstellen. Und sie haben das oft erlebt bei den Kindern und bei ihrem eigenen Leben, was Gott auch mit seinen Schutzengeln schon gewirkt hat. Und da zeigt
Gott, jetzt das Entscheidende des Bildes sind gar nicht die Engel, sondern ist die offene Treppe, die man zur Herrlichkeit hineingehen kann. Und das dürfen wir wissen, dass die Welt Gottes um uns her ist. Wir sind überhaupt nicht getrennt. In der heutigen Welt ist das da. Karl Heim hat das ja immer für die kritisch naturwissenschaftlich denkenden Menschen so wunderbar übersetzt, indem er sagte, wir haben den dreidimensionalen Raum, Länge, Breite und die Tiefe oder Höhe. Die drei Dimensionen, nicht? Die Tiefe, die Höhe und die Breite. Und so können wir das nur verstehen. Und er hat dann an die modernen physikalischen Entdeckungen angeknüpft, das war ja schon in den 20er Jahren, dass es viel mehr Dimensionen gibt, nur der Mensch kann sie nicht erkennen. Und er hat immer gesagt, wenn nun wir nur die Breite und die Höhe hätten, aber nicht die Tiefe, und da wäre jemand, der in dieser Tiefe ganz direkt neben uns wäre. Wir können ihn nicht erkennen, weil wir diese Dimension der Tiefe nicht erkennen. Und der wäre neben uns und wir sehen ihn nicht. So müssen wir uns das Glauben vorstellen. In einer für uns unerkennbaren Dimension ist die Welt Gottes um uns her. Und das sagt die Bibel immer und immer wieder. Der auferstandene Jesus, der plötzlich unter seinen Jüngern ist und wieder weg ist. Was ist das? Das ist eine neue Wirklichkeit, die wir nicht mit unseren Augen fassen können und die wir dann einmal fassen können, in der neuen Welt Gottes. Aber die Bibel spricht von der unsichtbaren Wirklichkeit, die um uns her ist. Das ist nicht irgendwo fern, sondern hier. Ich bin mitten unter euch alle Tage. Und ich darf in diese neue Welt eingehen. Es ist eine vollendete Welt und eine reine Welt. Und die sieht er hier. Und das Wichtige ist, dass ihm Gott sagt, du, dich meine ich. Und das ist mir jetzt so groß. Und da möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Das, was Gott dem Jakob gibt, ist nicht ein Etwas. Oder Sie meinen wohl beim Segen immer wieder, das brauche ich brauche auch noch einen Segen. So wie Sie beim Händler sagen, können Sie mir auch noch ein paar Pfund mitgeben, gell? Kann ich auch noch ein bisschen was brauchen. Segen ist doch, dass Gott sich selber uns ganz mitgibt. Und sagt, du bist ein Träger meiner Gegenwart, du Jakob. Und das geht doch gar nicht, der Schmutzkerl mit seiner Schuld. Und du bist... Und an dir will ich's tun und du bist erwählt. Das ist, er ist der Segensträger. Gott ist in ihm, mit ihm. Das ist ja heute wieder die Frage vom Segen. Wir haben es jetzt ein paar Mal erwähnt. Was ist der Segen? Das ist auch nicht irgendetwas Stoffliches, auch nicht was Magisches, sondern dass der Herr mit ihnen geht. Der Herr segnet dich und lässt sein Angesicht leuchten über dir. Und sie sind nicht in der Dunkelheit der Welt, wenn sie draußen sind. Der Herr ist mit ihnen. Und das wird ihnen zugesprochen. Wir haben ja davon gesprochen, dass sie auch die Hände auflegen sollen und das tun. Wir sind ja immer in der Frage bei der Kindersegnung und allem. Habe ich neulich zu Eltern gesagt, jeden Abend ihr Kind segnen, vorm Einschlafen. Müssen sie tun als Eltern, so wunderbar. Und ihm zusprechen, Gott ist mit dir. Aber doch nicht, weil das irgendwo da drin sitzt. Also ich habe das jetzt gelesen im Materialdienst von der Weltanschauungsfrage bei den Psi-Gruppen. Nicht? Das ist, die können genau sagen, das ist Energie, die da übermittelt wird und Wärme und alles. Und ich habe immer wieder Eindruck, wenn diese ganzen modernen magischen Zauberdinge bei uns einkommen, und die Leute sagen, ja, das ist auch so was magisch, wenn der Evangelist da so und so, der muss mich berühren und so. Und dann passiert da in mir irgendein Gefühl oder so. Nein, ich kann doch in dem Übermitteln des Segens nie mehr tun. Wenn ich dem Kranken die Hand auflege, spreche ich es ihm nochmal zu, so wie ich den Konfirmanden niederknien lasse, sage, Gott will mit dir sein und du darfst das im Glauben nehmen und nur wenn ich es im Glauben nehme, habe ich es. Genauso wenig ist doch im Abendmahlsbrot irgendetwas anderes drin, als dass der Glaube Christus empfängt und die Glaubenszusage für sich nimmt. Und das ist das Entscheidende, der Glaube nimmt das Wort und fasst es. Und das ist hier bei diesem Jakob so wunderbar, Vers 15, und siehe, ich bin mit dir und will dich mit, das ist der Segen. Ich bin mit dir, will dich behüten, wo du hinziehst. Ich will dich wieder herbringen in dieses Land. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles zugesagt habe, was ich tue. Wir meinen immer, da müsste noch eine Klausel eingebaut sein. Sag, wenn du dich an mich hältst. Und Gott macht das so ohne Rückversicherung, bindet er sich an uns. Natürlich kann ich kündigen. Gott entmündigt sie nicht. Sie können Gott ins Gesicht schlagen. Aber sie müssen wissen, was sie tun. Von seiner Seite ist der Bund zuerst einmal so überwältigend gesetzt. So groß und so mächtig. Und es gilt dann, so wie sie das immer mit den schönen Worten, sie sagen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Sehr oft etwa am Grab oder in der Anfechtung dann so, dass man eigentlich gar nicht mehr predigen wollte, sondern bloß noch diese Worte sagen wollte. Weil das so unmittelbar wird über dem, was ich eben nicht mehr verstehen kann. Das sagt mir Gott jetzt zu und das gilt. Und darauf kann ich mich verlassen und das gilt dann. Und dann macht Gott einen Strich und sagt nichts mehr vom Alten. Das ist wunderbar. Das Alte ist abgeschlossen. Das ist beim Jakob gewaltig. Jetzt in eine neue Zukunft. Wir haben beim verlorenen Sohn es immer wieder so entdeckt, dass auch die Schuld ins Licht gebracht werden muss. Das wissen wir. Sie muss vor Gott bekannt und bereut sein. Aber das Große ist, dass Gott noch einmal ganz neu anfängt. Und das Erschrecken Jakobs ist auch interessant. Ich wusste es gar nicht, dass Gott an diesem Platz ist. Wir brauchen Gott nicht an diesem Platz zu verehren. Später wurde das Heiligtum in Bethel eine Heimat für die Götzen. Es ist immer schade, dass die Heiligtümer Gottes die Ehre Gottes nicht bewahren können. Das ist auch in unseren Tagen so. Es gab noch keine Kirchenorganisation, die nicht zur Synagoge Satans wurde. Jede Kirche trägt die Gefahr in sich. Darum ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu reinigen und heiligen dem Herrn zum Dienst. Und das führt in die Weite, ich will dich behüten, wo du hinziehst. Mit dieser herrlichen Verheißung zieht er in die Fremde. Und da wird sein Leben in die Weite geführt und da dürfen sie sich an die Stelle Jakobs auch selber hinsetzen. Und wissen, da hat Gott mit ihrem Leben noch ganz, ganz viel vor. Und noch einmal, nicht wegen unserer Qualität, nicht wegen unserer Gaben, sondern weil er einfach das will. Er hat Menschen einfach erwählt, um an ihnen die Größe seiner Macht zu beweisen. Für uns, sagt Paulus, damit wir jetzt wissen, was er alles kann und was er tut als der auferstandene, lebendige Herr. So, ich hoffe, dass ich es auch ein bisschen praktisch für Sie übertragen habe, dass Sie es mitnehmen können für Ihre eigenen Probleme und Schwierigkeiten Ihres Lebens.